ja, die Tradition ist mir schon sehr wichtig, weil aus der Tradition sich auch immer wieder Innovation ergibt.
Prost, Mahlzeit, der Podcast rund um Wein, Kulinarik und andere Dinge, die das Leben schön machen. Von und mit Conny Weinlover und Christoph Baumert.
So, wunderschönen guten Morgen. Es hat uns verschlagen in die ehrwürdige Hofburg nach Wien. Aber eigentlich ist der Grund ein anderer, nämlich ein geliebtes Bundesland präsentiert heute ihre Weine. Conny, was haben wir heute vor?
Ja, hallo, grüß euch auch von mir. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, und zwar uns gegenüber sitzt gerade Stefan Botzinger, Winzer in fünfter Generation, Obmann von der Weinsteiermark und ein echter Botschafter des steirischen Weins. Seit über 160 Jahren ist das Weingut Botzinger im Familienbesitz, und Stefan führt es mit einer beeindruckenden Mischung aus Tradition und Innovationsgeist. Lieber Stefan, schön, dass du da bist.
Ja, grüß euch, guten Morgen, darf man noch sagen, vor allem in Wien, da geht es bis zum Mittag.
Dein Weingut blickt ja auf eine lange Geschichte zurück. 1860 wurde das Winzerhaus samt Weingärten in Ratsch erworben. Was bedeutet für dich diese Tradition und wie beeinflusst es deine tägliche Arbeit?
Also, wir sind eigentlich von mein Ururgroßvater, der war Viehhändler. Und so ist er nach Gabersdorf bei Leibnitz gekommen, weil dort war der größte Viehmarkt der Oststeiermark. Und der ist mit diesem Viehhandel zu Geld gekommen und hat dann ein Gasthaus angefangen in Gabersdorf und hatte mit den Weinen, die dort zur Verfügung standen, ein gewisses Problem. Angeblich wurde ihm auch bei der Lieferung Wein von den Fässern abgezapft. Und das dann zu beweisen und zu sagen, das Fassl war nicht voll, so hat es mir meine Oma dann einmal erzählt. Und somit hat er dann beschlossen, sich ein eigenes Weingut zu kaufen, und das war eben in Ratsch an der Weinstraße. Und er ist da im Winter, muss das gewesen sein, raus, um das zu kaufen, und hat bei der ersten Versteigerung, die da stattgefunden hat, ist er nicht hinkommen, weil so viel Schnee war. Er ist nicht rausgekommen. Und beim zweiten Mal hat es dann geklappt, und so sind wir zu Weingutsbesitzern gekommen, und unser Winzerhaus in Ratsch ist neben der Kestenburg das älteste Gebäude in Ratsch und war mit einer großen Weinpresse ausgestattet und war schon ein bestehendes Weingut samt Winzerfamilie. Man ist ja nicht jeden Tag im Weingarten gefahren, das war ja nicht so, sondern es hat einfach Winzer, Weinzerln gegeben, die das bewirtschaftet haben. Und das Spannende ist, dass die Nachfahren von denen, wie ich daheim das Weingut gestartet haben, bei uns noch im Weingarten ganz normal angemeldet waren und gearbeitet haben. Okay. Und somit diese Tradition. Und ja, die Tradition ist mir schon sehr wichtig, weil aus der Tradition sich auch immer wieder Innovation ergibt. Und man ist auch stolz auf eine gewisse Tradition, dass man dieses Handwerk schon sehr lange ausübt und durchgehend.
Du bist mit Spaß an der Sache. Natürlich die Tradition, wenn man so ein altes Weingut praktisch weiterführt, ist halt es immer zu verbinden mit der neuen Technik, mit der alten Tradition. Wie hat sich das in deinem Werdegang gestaltet? Wie hat sich das Weingut weiterentwickelt unter deiner Führung?
Naja, was ich gemacht habe, war einmal, ich habe Weingärten gekauft und gepachtet, auch weiter weg von meinem Weingut.
Wie viel ist weiter weg?
Ja, bis nach Kitzek, bis nach Leutschach, Chamilonberg.
Was sind das jetzt in Kilometer?
Das werden so sein, Richtung Chamilonberg sind es 6-7 Kilometer, okay. Und rauf Richtung Kitzek, Sausol, Kittenberg, Oberburgstall sind es so 15-16 Kilometer. Aber das ist, man wird natürlich immer, wenn man etwas macht, was jetzt nicht allgemein jeder so macht, wird man immer ein bisschen belächelt, weil es ist ja schwierig, mit dem Traktor, mit den Leuten von Weingarten zu Weingarten zu fahren. Aber es bringt da ganz viel, neben dem Nachteil der Strecke, auch Vorteile. Einfach das, dass man auf verschiedenen Terroirs arbeitet. Natürlich, dass man gegenüber Hagel eine gewisse Sicherheit hat, weil überall hagelt es sicher nicht in einem Jahr, aber halt überall einmal ein bisschen. Aber das ist fast leichter zu verkraften, wie wenn es einem alle 10 Jahre einmal alles zusammenhaut. Und ja, ich muss sagen, dann auch mit diesen verschiedenen Terroirs im Keller zu arbeiten, ist spannend, und auch es hat ja doch alles einen gewissen unterschiedlichen Lesezeitpunkt dann. Man erntet eigentlich im Osten der Südsteiermark früher als im Westen der Südsteiermark und man erntet im Sausal meistens später als in der südlichen Steiermark. Und so bringt es auch einige Vorteile und macht man Spaß. Und nach wie vor sind wir immer noch am Schauen, wenn irgendwo eine spannende Fläche zu bekommen ist. Wobei sich da der Fokus dann auch schon ein bisschen ändert mit der Erfahrung, nicht mehr gar so stall, dass es gefährlich wird. Und da hat man dann schon einige Erfahrungen, die man als junger Winzer vor lauter Enthusiasmus überhaupt nicht sieht. Nicht? Also wir haben da Weingärten bewirtschaftet schon, wo dann der Traktorvertreter umgestanden ist und wir gesagt haben, also da kann man ja wohl, das geht, runtergefahren und dann ist man halt über den ganzen Berg runtergerutscht. Oh. Das ist passiert, ja.
Aber Gott sei Dank immer gut ausgegangen.
Bei uns immer gut ausgegangen, muss aber nicht so sein. Aber es hat in der Steiermark, in der Südsteiermark, eine Innovation gegeben und das ist diese Steilhangbremse, die meistens hilft. Mhm. Das sind eben zwar so Eisenstifte, die in den Boden reingeschossen werden und die den Traktor dann stoppen sollen. Wobei der Traktor kann da auch instabil werden und trotzdem umkippen.
Mhm. Das, was du jetzt ein bisschen als problematisch oder herausfordernd beschrieben hast, ist für uns, wir sind ja beide eher aus derselben Gegend, wir sind am Leitergebirge praktisch aufgewachsen und schauen kurz drüber über den Hügel am Neusiedlersee. Im Kanuntum gibt es bei uns auch gute Weine. Aber für uns ist der Ausflug in die Steiermark ein Urlaub in Wirklichkeit und das ist für uns die Toskana, kann man sagen. Also es wird schon südlicher.
Oder für mich eigentlich ist Piemont.
Ja, okay, ja, also gut, ja. Ja. Ja, also jeder sieht es anders, aber wie gesagt, wir haben uns beide schon öfters dabei einzeln halt erwischt, dass wir uns dort sehr wohl fühlen und dass man das genießt, weil es schon südlicher wird und weil es halt eine ganz wieder andere Gegend ist. Demnach brauche ich dich nicht um deine Rolle als Obmann von Wein Steiermark fragen, warum du das magst, das ist klar, mit so einem Gebiet zu vertreten. Aber wie hat sich das ergeben? Also seit über 10 Jahren machst du das Ganze.
Naja. Ich war überhaupt nie Politiker. Ich war in der Schule einmal, ich glaube im Gymnasium war ich einmal Klassensprecher. Aber irgendwo hat mich der Georg Regele angesprochen, dass die Weinsteiermark neu aufgestellt wird, diese Marketingorganisation. Sie brauchten ein paar Leute für den Vorstand. Und um die Sache kurz zu machen, irgendwie bin ich aus dieser Wahl als Obmann rausgegangen, weil ich halt auch gerade für alle Gebiete jemand war, mit dem sie haben leben können. Und und dann ist es halt dran gegangen, aus der Weinsteiermark eine schlagkräftige Marketingorganisation zu machen. Und das hat mir einfach von Anfang weg viel Spaß gemacht. Ich habe aber vor der Aufgabe auch wirklich großen Respekt gehabt, weil vor allem Zeitfaktor. Also diese Sachen sind ja sehr zeitintensiv und wenn man Winzer so kennt, die meisten haben immer bei Clan ein bisschen einen Stress, weil es einfach unglaublich viel Arbeit gibt. Als Weinbauer hast du vom Büro über Weingarten, über Keller, über Kundenbesuchen und so weiter und dann auch noch so einen Job dazu. Aber ich muss sagen, die Chance, das zu machen, ist einfach daher gekommen, weil ich im Betrieb einen Top-Mann hatte und habe, den Hans-Peter Wippel, der mir den Rücken frei haltet. Und ich habe überhaupt immer auf ein sehr gutes Team Wert gelegt, weil ich sage, ein Weingut ist vor allem eine Top-Team-Arbeit. Und natürlich gibt es einen Kapitän oder halt einen Trainer, wenn man so will, ja, der muss natürlich schon wissen, wo die Richtung hingeht, aber ich glaube, ein richtig erfolgreiches Weingut muss ein gutes Team dahinter haben und das bestätigt es ja.
Du hast in Wirklichkeit, ich habe in meinen Notizen gefunden, jeder Euro von den Mitgliedern verdreifacht sich, das ist eine Ansage, wie kann man sich das vorstellen, wie könnt ihr das herausfiltern oder wie ergibt ihr das dann?
Also erstens muss man mal sagen, dass wir die Mitgliedsbeiträge, die eingezahlt wurden, bevor wir angefangen haben zu heute, verdreifacht haben. Also da haben wir angefangen mit ein bisschen über 100.000 Euro und jetzt sind wir bei knapp 300.000 Euro und haben uns das einfach einmal ganz genau angeschaut. Und der Rest, was dann dazukommt auf die knappe Million, die wir da verwalten dürfen, kommt aus Förderungen. Beziehungsweise sind wir auch immer wieder bei Programmen dabei, wo so Gemeinschaftsprojekte auch gefördert werden, wo man das einreicht und dann kriegt man das Projekt gefördert. Dann kommen noch Landesförderungen dazu, dann kommt ein Rückfluss eigentlich ins regionale Weinkomitee von der ÖWM und all das zusammen ergibt dann das Volumen, das wir verwalten dürfen.
Von wie vielen Mitgliedern reden wir da?
Ja, wir haben jetzt vor ganz kurzem das 500. Mitglied begrüßen dürfen und das ist großartig in diesen Zeiten, dass wir einfach das Feedback von unseren Mitgliedern haben. Und ja, ich kann mich nur bei meinem Team, das das Ganze macht, sehr bedanken, bei der Andrea Jöbstl-Brates, beim Simon Michi und bei der Saskia. Das ist einmal der Grundstein. Aber auch, muss man sagen, der Vorstand der Wein Steiermark, da sind einige seit Anfang an dabei, manche sind neu dazugekommen. Und da gibt es einfach Sitzungen, da wird besprochen und da wird einfach versucht, ein gutes Marketing zusammenzubringen. Und zwar arbeiten wir ja mehr oder weniger aus erster Hand, weil wir sind Weinbauern und wir probieren uns das gut zu überlegen, wo die Richtung hingeht. Arbeiten natürlich auch mit der ÖWM zusammen und ja, macht echt einen Riesenspaß.
Wie geht es mit dem Nachwuchs um, Jungwinzer? Gibt es da eben, dass ihr die ein bisschen an der Hand nehmt?
Naja, oder das machen das die Gebiete einzeln? Ein Gebiet lebt von jungen Winzern, von jungen Winzertalenten und eine der wichtigsten Dinge, die man als Marketingorganisation hat, ist die Idee zu fördern, die zu fordern, aber auch, ja, und Verhältnisse zu schaffen, dass die auch raufkommen können. Das heißt, wir machen viele Verkostungen, wir arbeiten mit einigen Magazinen zusammen, wollen auch und machen sehr gerne auch Blindverkostungen, dass einfach einmal da nicht aufs Etikett geschaut wird, sondern auch, weil bei echten Blindverkostungen entstehen ja Überraschungen. Bei Verkostungen, wo das Etikett angeschaut wird, eher nicht so, sagen wir es einmal vorsichtig, eher nicht so sehr. Und ja, ich komme jetzt erst von einer Weinverkostung in Feldkirch und da waren ein paar junge Weinbauern dabei und das hat mir total taugt, mit welchem Enthusiasmus die dabei sind, wie die ausgebildet sind. Und ja, da, ich sage einmal, Gott sei Dank ist der Beruf, wenn man so nennen darf, Winzer, noch immer so zukunftsträchtig, dass da echt tolle Leute einsteigen und schon nach einigen Jahren Top-Weine produzieren und die mischen dann halt den Markt immer wieder auf. Und die treiben natürlich die Etablierten auch ein bisschen an. Das ist auch ganz wichtig. Wie in einer Fußballliga, nicht? Wenn ein paar junge, gute Kicker kommen, dann muss der Etablierte halt auch wieder schneller rennen. Und das Wettbewerb ist das, was den steirischen Wein am Laufen hält und besser macht und das ist mir total wichtig und ich selber mag das auch und freue mich auch, wenn neue Winzer da sind und wenn man sie mit denen matchen kann.
Wie ist der heutige Tag, sage ich jetzt einmal, das Event, was da jetzt ist? Also wir strahlen ja die Sendung am Sonntag quasi erst aus, aber wir können jetzt darüber berichten. Präsentation des Steirischen Weins 2025. Das ist jetzt, glaube ich, ja die zweite Veranstaltung. Eine habt ihr, glaube ich, schon in Graz gehabt.
Ja.
Kann man da ein bisschen was drüber erzählen, wie das heute ablaufen wird? Ich habe gesehen, es wird ein Gewinnspiel, glaube ich, geben, wo...
Genau, wo man dann am Ende in diesen Ortsweindestinationen einen Urlaub gewinnen kann. Es wird auch eine große Ortsweinverkostung geben heute. Das Wichtigste aber für mich ist, dass man hier großteils die Winzer selber treffen kann, wenn man herkommt. Dass man einen Spitzenjorgen aus der Steiermark verkosten kann, weil das hatten wir im letzten Jahr. Ja, und darf man nicht sagen, wir haben unter Anführungszeichen leider prachtvolles Wetter. Das ist meistens für solche Veranstaltungen nicht perfekt, weil da wäre Regen bald besser, aber das kann man sich ja Gott sei Dank nicht aussuchen. Aber wir sind, soweit ich weiß, haben wir um einiges mehr Anmeldungen von Fachbesuchern und ja, wir hoffen, dass das gut abläuft und ich bin mir sicher, dass es so sein wird.
Wenn man jetzt von die Ortsweine von hier quasi auf die Ortsweine zurückgeht, jetzt auf dein Weingut, kann man sagen, du hast ja gesagt, du hast verschiedene Weingärten dort und da gekauft, um quasi ein breiteres Spektrum, sag ich jetzt einmal, zu bekommen. Auch das Thema mit der Fußballliga hat mir gut gefallen. Ja. Was ist jetzt für dich der Anspruch, dass du ihm sagst, ich möchte in der oberen Liga, immer in der obersten Liga mit meinen Weinen spielen, welcher Ortswein? Kann man das, ich meine, ich weiß nicht, ob du jetzt als Winzer das sagen kannst, aber welcher spielt bei dir wirklich?
Das erste Mal ist, dass wir als Weingut noch nicht in das Thema Ortswein eingestiegen sind. Das hat damit zu tun, dass unsere Flächen so über die ganze Südsteiermark verstreut sind, dass ich da ein ziemlich breites Spektrum hätte. Und ich versuche mein Sortiment eher kompakt zu halten. Und erst in dem Moment, wo wir die konkrete Idee haben, dass ist eine Fläche oder das sind Flächen, die für Ortswein geeignet sind. So wollen wir den haben. da soll sich in diesem Qualitätslabel, in diesem Geschmackslabel soll sich der abspülen. Das haben wir noch nicht. Und einige Kollegen haben das, die arbeiten mit dem Bereich sehr gut. Es ist ein ganz junges, ein ganz spannendes Thema. Und wir sagen immer, wir machen nichts, nur weil es andere schon machen. Ja. Wir als Weingut. Dass ich das Thema total spannend finde, ist die andere Seite von dem Ganzen. Und dass das ein Projekt ist, das ein bisschen auch zurückblickt. Weil diese Ortsweintradition, das ist ja gelebte Vergangenheit, muss man wieder sagen. Und bietet halt eine Riesenspielwiese, mit der sich einige Winzer ganz großartig beschäftigen.
Wir sprechen doch mit einigen Winzern und auch du bist international viel unterwegs. Was nimmt man sich von außerhalb mit? Was für Erfahrungen kann man da den Kollegen und sich selbst da in die Arbeit mit einfließen lassen?
Naja, als erstes ist einmal, wer eine Reise tut, der hat was zu erzählen. Das wissen wir mal. Ja. Wenn man unterwegs ist, kommt man auf Ideen. Was mich bei all meinen Reisen, ich war wirklich viel unterwegs und konnte mir das auch irgendwie zeitlich auch wieder leisten, weil ich mir die Zeit einfach genommen habe und freigeschaufelt habe und schon ganz früh mit Weinreisen angefangen habe. Also wir waren ja schon im Jahr 2002 in Burgund, im Jahr 2003 in Bordeaux, in Piemont mit dem Rainer Maus und haben da ganz wahnsinnig tolle Weinerlebnisse gehabt. Aber was ich auf all diesen Reisen gesehen habe, war, was für unglaubliche Chancen wir in der Steiermark haben mit unserem Wein, was wir haben und andere nicht. Und das war das Entscheidende. Es war nie so, dass ich gesagt habe, mach da in Bordeaux, da wollen die jetzt unbedingt Wein machen oder keine Ahnung, in Deutschland oder in Niederösterreich oder sonst was, sondern man hat schon gesehen, dass die Steiermark Voraussetzungen bietet, die andere nicht haben. Und das ist das Tolle, wenn man das sieht. Vor allem im Bezug auf Weißwein und wo Weißwein jetzt momentan sowieso sehr stark im Fokus ist. Auch die Sorte Sauvignon Blanc für mich ein wahnsinniges Potenzial hat, auch was den Klimawandel betrifft. Nicht? Weil man sieht, ich komme gerade vom Concours Mondial und da waren die Weine aus Südafrika zum Beispiel sehr gut. Und ich war im Jänner in Südafrika, habe sogar einen Wein wiedererkannt dort von der kleinen Salze, der auch im Wettbewerb jetzt da mit dabei war. Und man sieht also das Klimawandelpotenzial, das die Sorte so. Bis wir dort sind, wo Südafrika ist, also da passiert noch einiges. Und ich denke, dass wir in der Steiermark Top-Weine machen und dass die große Aufgabe vor allem von den Winzern, vom Marketing sein wird, diese Weine international noch bekannter zu machen. Aber wenigstens haben wir mal das Produkt, das ist einmal das Erste. Wir müssen das nicht erst entwickeln, sondern das passt schon. Ja, und da haben wir einiges Potenzial, weil bisher, wir haben das eh schon im Vorfeld einmal besprochen, ist der meiste steirische Wein in der Steiermark, in Österreich, Deutschland wichtiger Exportmarkt, aber ich glaube, wir haben da einiges Potenzial.
Das war ein gutes Stichwort. Mich freut es sehr, du hast einen Wein mitgebracht und zwar, ja, anders kann es nicht sein, ein Sauvignon Blanc und auf den würden wir jetzt gern einmal anstoßen.
Sagen wir so. Ja, gerne. Also der Wein, den ich mitgebracht habe, ist ein Sauvignon Blanc Südsteiermark DRC mit der Zusatzbezeichnung Tradition, weil wir einfach am Weingut auch diese Tradition haben und vorweisen können. Und der Sauvignon ist eigentlich der wichtigste Wein bei mir am Weingut, weil wir machen davon die meisten Flaschen. Der ist stärker international unterwegs. Und das ist vor allem, diese Sauvignon Südsteiermark DRC-Liga ist ein Wein, den beinahe jedes steirische Weingut macht, das Flaschen abfüllt. Und das ist eine total umkämpfte Liga und das war immer für mich als junger Winzer schon einmal durchzukosten, wem ist der Wein heuer am besten gelungen und der lässt sich halt einfach total gut vergleichen. Weil ein Lagenwein hat ein Winzer nur oder zwei oder drei oder fünf oder zehn von der Lag, aber ein Sauvignon Südsteiermark oder ein Sauvignon DRC, also auf Weststeiermark, Vulkan, den hat bald jeder und da kann man total vergleichen. Und für mich ist der Wein auch einmal das allererste Aushängeschild für einen steirischen Winzer, wenn man ins Ausland geht. Und irgendwie zielt ja auch unser ganzes Marketing ein bisschen darauf ab, dass wir sind ja eine Region mit einer total spannenden Sortenvielfalt. Und ich finde ja total positiv, dass wir das haben. Und immer wieder, wir haben gestern am Abend einen großartigen 2017er Traminer getrunken und dann noch einen zweiten aus Klöch. Der eine war aus der Südsteiermark, der zweite war aus Klöch. Und diese Vielfalt ist schon spannend, aber die hat sich halt schwer erklären lassen. Wenn ich heute irgendwo in Melbourne in einem Restaurant sitze und der Sommelier sagt, du, was macht ihr da in der Steiermark? Und ich fange an, ja, wir machen Welschriesling, Rotwein, Schücher, Traminer, aber vor allem Sauvignon, bis ich mit vor allem Sauvignon komme, ist der schon wieder beim dritten Tisch. Heute, wenn wir international unterwegs sind, wäre die richtige Geschichte, wir machen Weltklasse Sauvignon Blancs. Das ist unsere Botschaft und die ist total einfach und da stehe ich ja dahinter, weil ich weiß, dass es so ist. Es ist jetzt nicht so, dass die anderen alle nichts können, überhaupt nicht. Es gibt Top-Sauvignons auf der ganzen Welt und das ist auch gut so. Aber wir spielen in der Liga absolut mit, sollten deswegen aber nicht hochnäsig werden und glauben, wir sind schon die Besten, sondern es ist ein, wie heißt es so schön, wer gut bleibt, wer ständig besser wird und in der Region tut sich da total viel, ganz viel Innovation und ich glaube, wir haben die richtige Sorte dazu. Und jetzt kosten wir den Sauvignon.
Den Wein
der ist mit Schraubverschluss verschlossen, das hört man. Ja, das ist Knacksen, ist für mich schon bald, hat schon bald den ähnlichen Kultcharakter wie das Ploppen. Zum Verschluss, da sind wir halt jetzt auch wieder ein bisschen bei dem Spannungsfeld Innovation und Tradition, weil ich habe die klassischen Weine schon 2004 umgestellt auf Schraubverschluss, mit Longwein dann 2007. Und ja, seitdem haben wir vor allem einmal keinen Korkgeschmack mehr. Wir haben ein super Reifepotenzial bei den Weinen und ich würde nicht mehr zurückgehen. Und warum wir uns das traut haben, das war Bernhard Ott und Johannes Hirsch, die, wo ich und der Hans-Peter die Weine schon immer ein bisschen beobachtet haben, auch auf eine gewisse Erfahrung von diesen Betrieben zugreifen haben können und sagen, okay, da hängen wir uns an und ich habe das nicht bereut. Und für mich gibt es ja immer, wenn wir, ich habe ein bisschen die Aussage, never change a winning team. Und wenn ich mich einmal für etwas entschieden habe und gesagt habe, das ist es, dann bleibe ich dabei, aber ich überlege es mir vorher sehr gut. Zu dem Wein selbst, der ist einmal naturbelassen. Das ist einmal die Grundsache. Es gibt da keine Aufbesserung, keine Entsäuerung. Und dadurch erzeugt man auch sehr viel Individualität. Weil jeder Eingriff im Keller, den kann jeder andere auch machen. Das erzeugt einmal ein ähnlich werdendes Produkt. Und Wein ist ja einfach deswegen so spannend, weil es so viele unterschiedliche Ideen, Prägungen und Dinge gibt. Und bei dem Wein kommt halt auch noch dazu, dass die Trauben kommen aus Leutschach, die kommen aus Gamlitz, die kommen aus Ernhausen, die kommen aus Kitzek. Das einzige Ortsweingebiet, das da nicht abgezeichnet ist, ist Eichberg. Sonst ist da alles drinnen. Und wir ernten natürlich jeden Weingarten extra. Ganz in der Früh, ganz kühl. Die Trauben kommen dann noch in einen Kühl-LKW rein und kommen dann am späten Nachmittag in die Presse und bleiben über Nacht. Die Trauben sind kalt in der Presse und werden am nächsten Tag wird die Presse angeschalten. Und ja, im Keller wird dann einfach darauf geachtet, dass der Wein nicht zu kalt vergoren wird. Das wollen wir nicht. Wir wollen keine Eiszuckeraromatik haben, weil die einfach auch wieder etwas ist, was jeder nachmachen kann. Wir arbeiten am Betrieb nach wie vor mit Reinzuchthefe. Weil ich komme ja aus einer Zeit, wie ich daheim angefangen habe, habe ich ja mit meinem Papa gebettelt und gestritten. Bitte Papa, die besseren Weine macht man mit Reinzuchthefe, kennen wir nicht, nein, das kostet Geld und hin und her. Hat früher natürlich auch funktioniert, aber in dem Fall habe ich das noch im Kopf, dass es damals so war, dass die besseren, die innovativen Winzer haben eine Reinzuchthefe verwendet und die weniger innovativ waren, nicht. Wie das heute einer macht, ist wiederum völlig am selbst überlassen. Ich werde da überhaupt nicht. Für mich ist nur wichtig, erstens einmal ist der Wein gut. Das ist einmal für mich, aber ich bin ja sehr subjektiv. Ich bewerte ein Weingut nach allem, was ich erfahren habe, ja gar nicht mehr so sehr nach meiner individuellen Wahrnehmung, wie gut der Wein ist. Ich schaue mir an, ob einer mit dem, was er macht, wirtschaftlich erfolgreich ist oder nicht. Weil daran erkennt man ja, ob das Produkt den Menschen schmeckt oder weniger.
Ja.
Kosten wir mal.
Kosten wir nochmal.
Prost.
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 Danke
Prost. Sehr.
Prost.
Frisch, saftig.
Ja.
12%
Alkohol. 12,5 muss man fast sagen, ist uns gelungen in einem Jahrgang mit doch hoher Reife, dass wir mit der Lese so früh angefangen haben, dass sich die 12,5 am Etikett ausgegangen sind, dass wir auch noch diese Frische und Finesse der Steiermark in dem Wein mit drinnen haben. Und ich sage ja so, wir haben einen mengenmäßig kleinen Jahrgang 2024. Also es ist die kleinste Weinernte seit 2016.
Aber dafür von der Qualität top.
Die Qualität ist top, die Weine sind konzentriert. Im Moment reden wir einmal von den Gebietsweinen, da kommen einmal ganz großartige Ortsweine und zum Schluss dann so ab Mai, später dann ab September die Riedenweine. Und da ist viel zu erwarten und ja, Gott sei Dank ist das so und Gott sei Dank haben wir seit dem Katastrophenjahr 2016 so gut wie nur gute Jahrgänge gehabt. Und
2016 Hagel, oder?
Dort haben wir dieses Spätfrostereignis gehabt in der Steiermark, wo uns eigentlich 70% der Weinernte gefällt haben. Was natürlich für die Steiermark nicht gut war, aber wenn du dann hinten noch so viele Jahrgänge bis jetzt 2024 zuhörst, die top sind, dann ist das schon kompensiert worden.
Ein nicht so angenehmes Thema ist, die Gesellschaft entwickelt sich immer mehr für mehr Gesundheitsbewusstsein und in letzter Zeit ist es auch so, dass Stimmen laut werden, dass Wein doch nicht gesund wäre, was natürlich immer auch was mit der Menge zu tun hat. Wie siehst du das? Also grundsätzlich halten wir das für eine Verteufelung in alle Richtungen, die halt stattfindet, aber ja, natürlich, der Wein ist ein Naturprodukt. Es kann ja eigentlich gar nicht ungesund sein, aber natürlich soll man mit Alkohol bewusst umgehen. Und wie denkst du, kann man das am besten angehen? Soll man offen sein, soll man defensiv sein, aufklärend? Wie ist dein Zugang dazu?
Ja, dass es wie bei allen Dingen so ist, dass ein zu viel nicht gut ist, das weiß ja jeder. Menschen, die regelmäßig Wein trinken, mindestens so alt werden, ich will mich da gar nicht so weit auslernen, wie solche, die abstinent sind, ist erwiesen, dass die Menschen, die einfach zu viel trinken, und das muss ja nicht unbedingt gleich Wein sein, sondern es ist ja dann auch oft Schnaps oder ähnliches, ein Problem kriegen, ist das gleiche, wie wenn einer, keine Ahnung, zu viel isst, zu wenig Sport macht, was auch immer. Ich glaube, es hat immer wieder Zeiten gegeben, wir erinnern uns an die Prohibition in Amerika, dort war Alkohol einmal verbönt. Im Hintergrund ist da eine Lobby, die das betreibt. Und man muss, ich glaube, wie man darauf reagiert, ist am besten mit einer gewissen Lebensfreude, Gelassenheit und dem Wissen darum, dass Wein, wie lange reden wir jetzt da, sind es 5000 Jahre, sind es 2000 Jahre, sind es 3000 Jahre, wie lange schon Wein genossen wird. Und ich glaube, sowas lässt sich auch nicht kaputt machen. Das Einzige, was mir immer wieder ein bisschen wundert, ist, dass die Medien sich immer komischerweise und blöderweise den Wein aussuchen, weil es halt das geilste Produkt ist, oder das geilste Getränk auf der Welt ist, sucht man sich halt das Coolste aus. Warum man nicht einmal sagt, ihr trinkt zu viel Bier oder zu viel Cola, Whisky oder was auch immer. Das ist das, was mich ab und zu ein bisschen verwundert. Warum geht man auf ein Kulturgut und noch eine Sache, die mir ein bisschen beschäftigt ist, warum geht man nicht her und sagt einmal, okay, es gibt ja schon viele Länder, wo eine Gleichheit an Lebensstandard herrscht und wo es Menschen gibt, Muslime, die gar nichts trinken und man könnte ja mal vergleichen, wer von diesen Gruppen jetzt wirklich älter wird. Und ich bin mir ganz sicher, dass man da zu keinem Ergebnis kommt, dass Menschen, die gar nichts trinken, jetzt da um ein Jahr oder um einen Monat älter werden. Das wird man nicht finden. Ja. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, die beste Art, auf diese Kampagnen zu reagieren, ist wirklich mit einer gewissen Gelassenheit. Ja, nicht anfangen, sie da zu viel duellieren. Und was wir aber gesichert wissen, ist, dass drei Glas Wein für einen erwachsenen Mann, der gesund ist, und für eine Frau vielleicht ein Glas weniger, definitiv kein Problem macht. Und dass jede Menge an zu wenig oder zu viel rein individuell ist. Und jeder Mensch, der halbwegs auf sich schaut und clever ist, weiß, wie viel ihm gut tut und wie viel nicht. Und wenn es ihm gut tut, dann wird es ihm nicht schaden.
Darf ich nochmal zurückgehen auf den Wein?
Entschuldige. Ja, gern.
Weil ja auf dem Etikett ja hinten quasi draufsteht, du siehst jetzt, dass da beim Boden jetzt Kalkstein quasi drauf ist.
Ja.
Ihr habt ja unterschiedliche Lagen, unterschiedliche Böden. Was mich jetzt interessiert hat, weil jetzt haben wir gesagt, Sauvignon Blanc ist quasi das Aushängeschild für die Steiermark, weil den habe ich in der Weststeiermark, Südsteiermark, also das ist ja überall, und, ja. Und im Vulkanland Steiermark. Genau. Mhm. Jetzt hast du aber Weingarten in Glöch. Gibt es jetzt denn in Glöch zum Beispiel auch Sauvignon Blanc? Oder ist da eher, dass man sagt, dort bleibt der Gewürztraminer, weil das für diese Region so ist? Oder schaut man da schon bei den Böden dann?
Ja? Naja, wir haben das als Weinsteiermark so gelöst, dass wir haben ja für jede Ortsweindestination, die wir bewerben, eine individuelle Sorte und immer Sauvignon dabei. Das heißt, in Klöch ist es Traminer und Sauvignon Blanc, in Steins ist es Schilcher und Sauvignon Blanc, in Kitzig ist es Riesling und Sauvignon Blanc.
Aber wie verändert sich der Wein dann vom Geschmack?
Ja,
Ortsweine.
Dass ein Sauvignon Blanc aus Klöch anders gut schmeckt wie ein Sauvignon aus der Weststeiermark, ist ganz klar. Und das macht es ja spannend. Und dann sind wir wieder beim Thema Wein. Aber ich habe schon genug Sauvignons aus der Weststeiermark getrunken, die Weltklasse sind, genauso wie genug Sauvignon Blancs aus Klöch. Dass sie aber beinahe nur Schilcher aus der Weststeiermark die Weltklasse waren, drungen habe und dass die Klöcher bei Traminer führend sind, ist wieder die andere Seite der Medaille oder die Kitzecker mit ihrem Riesling. So ist das eingeteilt. Das Gemeinsame ist immer die Sorte Sauvignon. Und das Individuelle ist dann immer die zweite Sorte, die wir den Ortschaften dazugegeben haben.
Gehen wir nochmal kurz zurück auf deine internationale Erfahrung. Wir beide schauen ja eher, unser Steckenpferd ist der österreichische Wein und Sekt. Aber du hast sicher einen Überblick, wie es mit den Exporten ausschaut. Man hört in den Medien natürlich auch wieder Zölle, solche Herausforderungen. Wie schaut es da in der Steiermark aus? Wahrscheinlich auch ein sehr hohes Exportaufkommen. Wir haben da zu wenig Überblick über das Ganze, aber vielleicht nur kurz, wie es da in die Richtung ausschaut.
Ja, wir reden von Amerika,
oder? Genau.
Ja. Grundsätzlich ist es so, dass unser wichtigster Exportmarkt ist Deutschland, da reden wir, und unser wichtigstes Verkaufsland ist Österreich. USA hat vor kurzem die Schweiz überholt. Also da sind wir dann schon bei der Nummer 3. Das heißt, das, ganz entspannt darf man das Thema nicht sehen. Und vor allem die Betriebe nicht, die sich in den letzten Jahren sehr um Amerika bemüht haben, die da rübergeflogen sind zum Teil, die da sich ein Geschäft aufgebaut haben. Und für die ist das nicht gut. Das sind aber nur eine oder zwei oder drei Handvoll. Ich habe da keine ganz genauen Daten. Ich weiß nur, dass es ein paar gibt, die drüben gut im Geschäft sind. Ist nicht gut, ist schwierig und hat ja auch, das Ganze hat ja auch noch die andere Dimension, dass einiger Wein nicht nach Amerika exportiert werden wird aus anderen Ländern. Wobei, jetzt sind wir wieder dort, ich habe vor Frankreich jetzt nicht die große Angst und auch nicht vor Italien oder Spanien, weil die machen keinen steirischen Sauvignon. damit ist das Thema schon fast für uns abgehakt. Und deswegen sage ich auch, das große Glück, das wir als Bauern haben, die ihr Produkt selber veredeln, auch noch dazu, ist, dass auch der Unbedarfte, es gibt ja so viele Leute, die sagen, ich kenne mir nichts aus bei Wein, das stimmt aber gar nicht. Wenn du heute im Sortiment einen Wein hast, der nicht besonders gut ist, schnallt es der Kunde. Du hast ein Problem damit. Und ich habe das früher mal als traurig empfunden und oje. Und heute denke ich mir, das ist unser größtes Glück, dass wir zwischen gut und sehr gut unterscheiden können und dass die Leute das sagen. Weil wenn der Sauvignon aus Frankreich gleich schmecken würde wie unserer, da hätten wir ein Problem, tut er aber nicht. Und das ist das Glück mit dem Wein und da tun mir andere landwirtschaftliche Bereiche total leid, weil ein Top-Hühnerei von einem total glücklichen Händel, das irgendwo in Leutschach oder ich weiß nicht wo in Österreich herumrennt, wird man ganz schwer auseinanderkosten können von einem Ei, von einem armen Händel, das ganz schlecht gelebt hat. Und das den Menschen zu erklären, ist natürlich unglaublich viel schwieriger, als ein gutes Glas Wein hinstellen. Und damit verstehe ich auch alle Initiativen von der Landwirtschaft, um Herkunft auf Lebensmitteln kenntlich zu machen, weil es eben nicht so einfach ist wie beim Wein. Stimmt.
Ich darf dich jetzt in eine Rubrik entlassen, die schlimmer klingt, als sie ist. Das kleine Verhör zum Schluss von der Corne. Da gibt es ein paar Fragen noch zum Schluss.
Nachdem du ja international, sage ich jetzt einmal, sehr viel herumgekommen bist, hast du vielleicht bei dem einen oder anderen auch was zu sagen. Und meine erste Frage wäre, ein Essen, das ich niemals wieder essen möchte.
Ja, das ist bei mir Grießkoch. Ich glaube, das hat mir meine Mutter zeitweise einmal geschoppert und ich mag es nicht. Und Entschuldigung an alle, die gern Grießkoch haben, ich mag es nicht.
Der beste Weinmoment meines Lebens war?
Gott sei Dank war das nicht einer, sondern das waren ganz viele. Und das ist, ich habe gestern zum Beispiel wieder einen ganz einen tollen Weinmoment gehabt in Weibels Wirtshaus, wo wir da die Weinkarten ein bisschen durchgestillt haben. Aber bei mir hat es einmal angefangen mit einem Religionslehrer, der uns als Steirer am Wochenende, weil wir sind nicht heimgefahren von Klosterneuburg von der Schule, das wäre nicht gegangen, weil wir haben bis am Samstag noch, der hat uns mit zum Essen genommen und wir haben damals schon Weine aus Bordeaux, vom FX-Bichler, vom Knoll, von Top-Burgenländern getrunken und der hat immer gesagt, ihr braucht nichts auf die rechte Seite von der Karten, die hat er zugehalten, wo die Preise stehen, weil das war der Pater Benno und das hat er ab und zu mit uns gemacht. Und das war für mich schon mal eines der ersten ganz großen Weinerlebnisse. Und als junge Winzer waren wir mit einem gewissen Rainer Maus in Frankreich und der war mit uns auf der Grand Cru Route, hat Speisen mitgehabt aus dem Burgund und wir haben dort aus diesen Steinen, die dort waren und die Weingärten abgesehen, diese Weine verkostet und dazu eine Bansenwurst gegessen und also an Weinerlebnissen, an großartigen mangelt es mir nicht und ich glaube, jeder Weinliebhaber und Weinfreak wird gleich denken, es gibt einfach so unglaublich viele schöne Sachen, die man mit Wein verbindet.
Gibt es auch ein schlimmes Weinerlebnis?
Ich habe selber in meinem Keller ganz am Anfang, wie ich angefangen habe, ein ganz ein schlimmes Weinerlebnis gehabt. Mir hat ein Rotwein angefangen zu mäuseln. Mhm. Was mit den alten Fässern, mit einem schlechten Schwefelmanagement bei mir zusammen. Und daher hat sich dieser Weinfehler bei mir so eingeprägt, dass ich heute auf Mäuseln so empfindlich bin. Und ich bin zu alle Weinbauern gerannt, zu alle damals berühmten alten Auskennern und sage, was kann ich da machen? Man kann da nicht mehr viel machen. Ja. Und ja, das ist etwas, was mir in Erinnerung geblieben ist. Und ich bin heute so froh, ich bin da mit dem Rücken am Kellerboden gelegen und war fertig, dass mir das passiert ist. Und wie soll ich sagen, ich bin heute so glücklich darüber, dass wir die Sachen im Griff haben.
Ach, genau, auch negative Sachen sind oft Erfahrungen, ja, die positiv sind fürs
Man lernt aus schlechten
Leben,
Dingen viel mehr als guten.
Wenn ich nur noch eine Rebsorte trinken dürfte, wäre es?
Das wäre ganz schlimm, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, Das wäre so, wie wenn man, dann ist man fast durch, dass man sagt, man darf nur noch einen einzigen Wein trinken. Ja. Man muss den aussuchen.
Mein perfektes Katerfrühstück.
Uff, eigentlich ein Eierspeis.
Ah, ja.
Ja, und die ein bisschen mehr salzen. Und dann, was auch wirkt, ist raus und einmal am Weinberg auf und runter, dann geht das schon wieder.
Mit dieser Person würde ich gerne eine Flasche Wein teilen.
Ja, gibt es ganz viele, weil mit Wein findet dann ja eine gewisse Entspannung statt. Es gibt viele Spannende, vielleicht mit dem Napoleon wäre es ganz interessant, obwohl er jetzt natürlich ein Kriegstreiber war, aber er hat doch, glaube ich, wäre ein spannender Typ.
Vielseitiger Mensch. Ja.
Gibt es einen peinlichen Restaurant-Moment?
Nicht wirklich. Würde mir jetzt nicht schnell was einfallen. Okay.
Eine kulinarische Sünde, die ich heimlich liebe?
Ich weiß vom Richard Logner die Geschichte mit Auster und Ketchup. Ich
habe auch schon erwähnt im Podcast.
Mir fällt da nichts ein. Okay.
In 10 Jahren werde ich diesen Wein trinken.
Das wird ein Wein sein, womöglich der heute schon 10 Jahre alt ist und wo ich weiß, er ist noch zu jung. Aber vor allem werde ich meine eigenen Weine, die ich ganz zum Anfang meiner Karriere gemacht habe, immer wieder probieren und schauen, wie die dastehen. Und dann natürlich schon mit meinen Kindern oder in den Geburtsjahren meiner Kinder, da freue ich mich drauf. Das mache ich ja jetzt schon.
Ja, das ist immer super, was zum Aufheben von den,
genau,
vom Geburtsjahrgang. Ich habe angefangen, Süßwein zu sammeln, weil mir mal jemand gesagt hat, Du, wenn du jetzt anfängst, da die Roten zu sammeln, weil ich halt immer mit Rotweinen damals begonnen habe und habe halt von meinem Kind Jahrgang 13 quasi aufgekommen.
Und leider dann, kein ganz großer Weinjahrgang.
Ja, wenn nur im Mittelburgenland war er gut und dann, okay. Oder halt besser, sage ich jetzt einmal, ja, im Rieslinger. Und dann hat man mir dann gesagt, ja, aber jetzt stell dir vor, jetzt dann hast du da die gereiften Rotweine und jetzt gibst dein Kind zum 18. oder 20. Geburtstag, machst du das dann auf, wer weiß, ob dem Kind das überhaupt schmeckt, probier es vielleicht mit Süßweinen. Mhm. Weil Süßweine, das kann man auf jeden Fall kosten und das schmeckt den anderen auch zum Kuchen. Also habe ich jetzt angefangen, Süßweine auch zu sammeln. Ja,
ja, und Süßwein halt nicht normalerweise genau. Ewig.
Ja, meine Abschlussfrage. Mein letztes Glas Wein soll sein.
Ja, mit Freunden. Und es sollte hoffentlich noch schmecken.
Das kann ganz bestimmt, ja.
Das tut es auf jeden Fall. Wir bedanken uns für ein nettes Gespräch, wünschen noch eine erfolgreiche Veranstaltung heute hier in Wien, in der Hofburg.
Vielen Dank für die Zeit.
Danke für die Zeit. Für das Gespräch.
Danke,
war lustig.
Für den Wein.
Ja, gerne. Und noch einen schönen Tag euch zwei.
Danke sehr.
Danke.
Danke.
Das war's für heute mit Prost Mahlzeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt und erzählt euren trinkfreudigen Freunden davon. Feedback, Weinverbrechen und Liebesbriefe gerne an office@prostmahlzeit.at. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, ein guter Wein ist zu schade für schlechte Gesellschaft.